Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute als Auftakt zu einer kleinen Dreierserie über das Thema Klimawandel. Der Name ist ja immerhin Klima und Kohle und bisher haben wir uns zweimal wieder mit dem Klimawandel beschäftigt, aber so richtig tiefer eingestiegen sind wir bisher noch nicht. Das möchte ich jetzt mal angehen. Und zwar möchte ich heute damit beginnen, was haben wir eigentlich im Moment an Beobachtungen und Messungen zur Veränderung des Klimas? Ganz aktuell, es ist ein sehr aktuelles Thema. Wir haben jetzt dieses Jahr wieder Rekordtemperaturen beobachtet. Der Juli diesen Jahres wird als wärmster Monat in die Annalen eingehen. Und zwar jetzt nicht nur der letzten Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte, sondern da können wir tatsächlich also mehrere tausend Jahre zurückgehen aus den Messdaten, die mittlerweile vorliegen. Aber ich möchte also heute, wie gesagt, über die Beobachtungen, die Messungen, die wir vorliegen haben, sprechen, die halt klar darauf hindeuten, dass sich das Klima im Moment sehr schnell, sehr stark wandelt. Im zweiten Teil möchte ich ein bisschen auf die Physik eingehen, also wie lässt sich der Klimawandel physikalisch verstehen? Wenn wir ein paar Grundlagen machen, die ja also jetzt ein bisschen komplexer sind, aber ich denke für jeden verständlich und plausibilisierbar, dass das Grundverständnis des Klimawandels gar nicht so kompliziert sind. Wenn man in die Tiefe geht, wird es natürlich sehr schnell sehr komplex, weil das System Erde oder das Ökosystem Erde natürlich ein sehr kompliziertes System ist. Und in der dritten Folge möchte ich dann über den Ausblick sprechen. Wo wird die Reise voraussichtlich hingehen, wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn wir unsere Technologien, die wir haben für die klimaneutrale Energieerzeugung, wenn wir die einsetzen? Und wie können wir dann eine massive Änderung des Ökosystems Erde verhindern? Steigen wir also ein mit den Beobachtungen, den Messungen, die wir haben. Dazu müssen wir vielleicht noch einen Schritt vorher gehen, nämlich mal den Begriff Klima definieren, weil ganz oft auch in den Medien wird Klima und Wetter immer vermischt. Das führt dann immer zu Irritationen oder auch sehr leicht oder bewusst auch von manchen Interessensgruppen und politischen Vertreterinnen und Vertretern ganz bewusst in die falsche Richtung gelenkt, dass man das Wetter mit dem Klima verwechselt. Also wie ist das Klima definiert? Und zwar nach der World Meteorological Organization, WMO, also der Weltwetterorganisation, will ich sie mal übersetzen. Klima ist im umgangssprachlichen Sinne das durchschnittliche Wetter über einen Zeitraum von 30 Jahren. Das heißt also, man guckt sich an, wie waren die beobachtbaren Größen wie Temperatur, wie Niederschlag, Strahlung, Windverhältnisse etc. Das haben wir dann auf Stunden-, auf Tages-, auf Monatsbasis. Klima ist der 30-jährige Mittelwert, das heißt so langjährige Trends. Das ist quasi eine Menschheitsgeneration, die man da als Zeitraum gewählt hat. Das heißt, das, was also eine Menschheitsgeneration erlebt als durchschnittliches Wetter, bezeichnen wir als Klima. Das Wetter ist das, was halt auf Stunden- oder Tagesbasis passiert. Klima wirklich langfristig. Man hat natürlich jetzt auch noch immer ein bisschen den Blick, ja, wie war das Klima während der Zeit der Dinosaurier? Da hatten dann herrscht natürlich komplett andere klimatische Verhältnisse. Da sind wir dann auch eher auf Zeitskalen im Bereich der Jahrtausende, der vielleicht sogar der Jahrmillionen, weil es auch Phasen gab in der Erdgeschichte, die klimatisch relativ stabil waren. Und also, da muss man so ein bisschen aufpassen, aber tatsächlich in der heutigen Definition ist die Beschreibung des Zustands des Ökosystems Erde über einen Zeitraum von 30 Jahren. Wenn wir jetzt mal auf die Beobachtung eingehen, ich denke, das, was wir jetzt erstmal direkt in Deutschland beobachten können, wir haben also doch schon in den letzten Jahren jetzt also veränderte Wetterverhältnisse. Die Sommer werden länger, die Winter werden kürzer. Das kann man tatsächlich auch messen. Und der Deutsche Wetterdienst hatte auch für Deutschland und für die einzelnen Bundesländer so eine phänomenologische Uhr herausgebracht, wo man also die Jahreszeiten aufteilt und dann guckt, wie haben sich die verändert. Der Referenzzeitraum, den man typischerweise nimmt, auch was so die Temperatur, mittlere Temperaturen geht, das ist häufig dann der Zeitraum von 1951 bis 80, also dieser 30-Jahres-Zeitraum. Und wenn man damit in die heutigen Jahreszeiten vergleicht, stellen wir also fest, dass die Winter kürzer werden, der Frühling früher anfängt und zwar tatsächlich im Schnitt eine gute Woche. Kann man sagen, oh, ist eigentlich ganz nett, wenn der Winter durch ist. Das freut uns ja als Menschheit. Ja, aber die Natur kommt damit natürlich nicht so richtig zurecht, weil die Flora und Fauna natürlich darauf nicht oder noch nicht angepasst sind. Die Anpassung der Lebewesen dauert länger. Die Sommer kommen auch früher. Auch das beobachten wir. Wir haben natürlich dann noch andere Effekte wie längere Trockenheiten. Das haben wir jetzt ja dieses Jahr wieder beobachtet. Das hatten wir letztes Jahr beobachtet, 2022. 2020 war auch ein sehr trockenes Jahr. Also offensichtlich beobachten wir jetzt eine Veränderung. Jeder, der einen Garten hat, sieht, dass der Rasen ist dann halt gelb. Wenn es dann mal wieder ein paar Tage regnet, sind die Grashalme auch sofort wieder grün. Aber das ist mal so eine Beobachtung, die wir haben. Auch der Herbst dauert länger, der geht jetzt deutlich länger bis in, ja, also fast schon, also Ende Oktober, Anfang November. Also der Winter wird einfach kürzer. Das ist halt das, was man beobachtet. Und zwar hat sich der Winter um ungefähr 3 Wochen verkürzt. Im Vergleich zu dem, was in den 1950er bis 1980er Jahren zu beobachten war. Da muss man jetzt halt berücksichtigen, das ist eine Beobachtung in Deutschland. Da kann man sagen, oh, das kann ja irgendwie mal Zufall sein. Der Klimawandel, den wir beobachten, das ist halt eine Besonderheit. Auch da kommen wir gleich noch etwas genauer dazu. Das passiert halt weltweit. Denn, und das müssen wir jetzt berücksichtigen, einzelne regionale Phänomene deuten noch nicht auf einen globalen Klimawandel hin, wie wir ihn im Moment beobachten. Auch da, man kennt ja dieses Argument mit dieser Eiszeit oder kurzen Eiszeit, die wir in Mitteleuropa hatten, während des Spätmittelalters, also der frühen Neuzeit, also 16. Jahrhundert, da gab es dann niedrigere Temperaturen. Das stimmt, aber das war ein Effekt, den wir nur in Europa hatten. Währenddessen andere Regionen der Welt in dem Zeitraum keine Kaltzeit, also Eiszeit, wie sie gar nicht nennen, aber eine Kaltzeit hatten. Wir hatten auch dann in Mitteleuropa eine Warmzeit, das war so das 11., 12. Jahrhundert. Da haben wir also etwas höhere Temperaturen gehabt, was sich also dadurch niederschlägt oder man beobachten kann, weil dann die Ernten besser werden, die Hungersnöte weniger häufig auftreten. Denn das war ja bis zur Industrialisierung noch ein großes Thema, Verhinderung von Hungersnöten, die Versorgung der Menschheit mit Nahrungsmitteln. Das war halt immer noch stark abhängig dann von den klimatischen Bedingungen in den einzelnen Sommern oder Wintern. Das hat dann erst mit der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts aufgehört, dass wir in Europa quasi keine klimatisch bedingte Hungersnöte mehr hatten. Also, in Deutschland beobachten wir eine Veränderung der Jahreszeiten. Man kann Ähnliches, ganz interessant, in Japan beobachten. Wenn man so ein bisschen zurückgeht in der Geschichte, braucht man irgendwelche Marker, dass man sagen kann, so das ist jetzt, daran mache ich den Klimawandel fest. In Japan ist das Kirschblütenfest ein fester Bestandteil im Jahreslauf, wird also groß gefeiert in Japan. Und wenn man beobachtet, wir haben auch schon sehr lange schriftliche Aufzeichnungen aus Japan, wann dieses Kirschblütenfest stattgefunden hat. Das ist so immer Anfang April, Mitte April in der Größenordnung. Wenn wir das jetzt mal zurückrechnen, da gibt es tatsächlich bis 800 nach Christus, da gibt es also die ersten verlässlichen Aufzeichnungen. Wenn man sich das anguckt und da auch den 30-jährigen Mittelwert mal betrachtet, denn das ist ja das, was wir eigentlich wissen wollen. Wie hat sich jetzt dieses Kirschblütenfest verhalten? War es weitestgehend konstant, also immer so zwischen dem, ich sag mal, zwischen 8. oder 9. April und dem 20. April. Einzelne Jahre können mal deutlich früher, deutlich später gewesen sein. Wir haben Jahre Mitte des 10. Jahrhunderts, da war die Kirschblüte Anfang, Ende März bereits. Währenddessen wir eben im Ende des oder Mitte des 16. Jahrhunderts war das tatsächlich sogar erst im Mai, also ganz, ganz spät. Das heißt, also dort eine sehr kalte Phase. Und dennoch war es relativ konstant. Das heißt, also diese Veränderung von Warmzeiten und Kaltzeiten haben wir in Japan beobachten, wieso nicht, die wir in Europa beobachtet haben. Was wir jetzt aber beobachten, auch dort Beginn der Industrialisierung, der Nutzung von fossilen Brennstoffen, insbesondere der Kohle, zeigt sich mit Beginn 19. Jahrhundert, dass das Kirschblütenfest konstant immer weiter nach vorne rückt und wir mittlerweile nicht mehr Mitte April, sondern Anfang April, also auch da eine gute Woche früher. Also die Jahreszeiten scheinen sich auch in Japan verändert zu haben. Ein weiteres Beispiel für ein lokalen Effekt. Die beiden sind aber völlig unabhängig. Also das, was wir in Deutschland beobachten mit den Jahreszeiten in Japan, die haben ja nichts miteinander zu tun. Es scheint zumindest in Japan und in Mitteleuropa sich etwas zu verändern. Wir beobachten Veränderungen bei Gletschern. Ich denke, die Bilder, Fotos kennen viele aus der Schweiz oder aus Österreich, dass sich dort die Gletscher verändern. Auch das ist eine Beobachtung weltweit. Wir haben mal Aufnahmen, Fotografien auch schon aus dem frühen 20. Jahrhundert, also auch aus Alaska, wo also früher Gletschermassen waren, immer noch Mitte des 20. Jahrhunderts und dann Anfang des 21. Jahrhunderts waren diese Gletscher verschwunden. Das heißt, also dort muss es auch eine globale Veränderung der Temperatur gegeben haben, dass diese Gletscher mittlerweile geschmolzen sind. So, was haben wir noch? Die Extremwetterereignisse, auch ein weiterer Punkt, den können wir ja global beobachten. Dazu zählen zum Beispiel die Hurricanes oder Taifune. Hurricanes in Amerika, das heißt, die im Atlantik entstehen, und dann die Taifune, die im Pazifik entstehen, die dann auf das Land treffen. Auch dort beobachten wir einen Anstieg. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass das halt statistisch alles signifikant ist. Also zu den Extremwetterereignissen gehören auch lange Dürren, Fluten etc. Aber das beobachten wir. Und was wir halt auch parallel beobachten, ist, dass die Kosten durch diese Extremwetterereignisse, also die Versicherungsschäden, also in Deutschland jetzt auch vor 2 Jahren betroffen gewesen durch die Flut im Ahrtal, dass diese Kosten global zunehmen. Was wir nicht beobachten, das ist ganz wichtig, und auch das wird gerne kolportiert von diesen Klimawandelzweiflern oder denen, die da so ein bisschen den Misskredit bringen wollen: die Zahl der Todesopfer steigt nicht. Das heißt also, wir haben uns als Menschheit schon angepasst. Wir sind besser in der Lage, auf Extremwetterereignisse zu reagieren. Auch das ist wieder ein globaler Effekt, ganz wichtig. Natürlich, ja, es sterben immer noch Menschen durch die Extremwetterereignisse. Das wäre auch unabhängig vom Klimawandel passiert. Die Zahl der Todesfälle steigt glücklicherweise nicht mit an, aber die finanziellen Schäden an Gebäuden, an der Infrastruktur, die steigen an. Das ist auch das, was man bei Versicherungsgesellschaften oder den Rückversicherern beobachtet, dass dort wesentlich mehr Geld bereitgestellt werden muss. Und man beobachtet jetzt auch, dass erste große Versicherungsgesellschaften, insbesondere in den USA, sagen, dass sie manche Schäden gar nicht mehr versichern, weil die diese Versicherungsprämien viel zu hoch wären. Also auch das ist eine Beobachtung, die dann direkt auch wirtschaftlich durchschlägt und dann jeden Einzelnen betrifft. Also auch das ist eine Beobachtung. Wir in Europa haben in Anführungszeichen ein bisschen Glück, dadurch, dass sich die Erde unter der Atmosphäre ja wegdreht, treffen die Hurricanes immer Mexiko oder die Karibik und die USA. Was wir dann immer nur erleben, ist, wenn dann diese Hurricanes als ja, starke Tiefdruckgebiete dann über den Atlantik wieder zurück nach Europa kommen. Das sind dann atmosphärische Bewegungen, aber erstmal dreht sich die Erde drunter weg. Gleiches in Asien, also San Francisco wird nicht von Taifun getroffen, sondern weil die Erde sich drunter wegdreht, trifft es halt immer Indonesien, Japan, Thailand etc., also diese Region in Südostasien. Also auch das eine weitere Beobachtung. Auch dort scheint sich etwas zu verändern. Grundsätzlich messen wir jetzt systematisch die globale Temperatur mit einer immer höheren Genauigkeit. Auch da muss man ein bisschen aufpassen, dass dort diejenigen, die das alles in Misskredit bringen wollen, solche Dinge immer anzweifeln und sagen, ja, wie soll man das denn messen? Wie soll das denn funktionieren? Das kann man doch gar nicht vernünftig darstellen. Doch, das geht also mit hinreichender Genauigkeit. Und wenn man das wissenschaftlich sauber macht, gibt man natürlich auch mal noch den Fehler an, der natürlich in der Vergangenheit liegend immer etwas größer war. Aber da es halt ein großes System ist und wir aus vielen Regionen der Erde klimarelevante Daten aufnehmen können, lässt sich eigentlich die Temperatur ziemlich genau reproduzieren, was wir jetzt halt beobachten. Wir haben jetzt halt den Zeitraum von 1950 bis 1980, den definieren wir mal als Referenzzeitraum. Das ist also die 0 Grad. Dann haben wir jetzt mittlerweile ungefähr 1 Grad Celsius draufgepackt, global. Ende des 19. Jahrhunderts waren wir also dann so ungefähr ein halbes Grad, nicht ganz drunter. Aber wir haben jetzt insgesamt, und das ist ja das, was wir auch bei den Klimazielen definiert haben, dieses 1,5-Grad-Ziel. Wir sind also summa summarum bei ungefähr 1,2 Grad Temperaturanstieg im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Und das ist jetzt wirklich ein Effekt, den beobachten wir weltweit. Das heißt, man kann jetzt natürlich nicht nur die globale Durchschnittstemperaturen hernehmen, sondern die Durchschnittstemperaturen in der nördlichen und südlichen Hemisphäre in verschiedenen Ländern. Und egal, ob wir jetzt in den USA, Deutschland, China gucken oder auf der Südhalbkugel Brasilien, Nigeria, Australien, global steigen, und zwar spürbar und nachweisbar ab den 1980er Jahren die Temperaturen global stark an, bedingt durch die Treibhausgasemissionen und die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre. Wie die Physik funktioniert dahinter, das machen wir dann in der nächsten Folge. Aber wir beobachten tatsächlich global steigen die Temperaturen, auch wenn die mittleren Temperaturen natürlich stark unterschiedlich sind. Also in Deutschland sind wir so bei, ja, ungefähr 9 bis 10 Grad Celsius. In der südlichen Hemisphäre, also Brasilien, liegt zum Beispiel mittel bei 25 Grad Celsius. Klar, eine andere Klimazone auf der Erde, die USA, weil sie noch etwas weiter nördlich sind, die sind eher bei 7 bis 8 Grad, das ist bei 7,5 Grad vielleicht. Im langjährigen Mittel. Also auch das, es ist ein globales Phänomen, was die Temperaturerhöhung angeht. Jetzt kann man auch da wieder sagen, ja, das ist halt so, Klima wandelt sich, deswegen ja der Name Klimawandel. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum dieser Begriff des Klimawandels vielleicht etwas unglücklich ist. Denn ja, natürlich, es war auch mal kälter und es war auch mal wärmer auf der Erde. Also wir kommen mittlerweile sehr weit zurück in der Erdgeschichte. Also mit hinreichender Genauigkeit können wir die Temperaturverhältnisse 500 Millionen Jahre in die Vergangenheit bestimmen. Wie macht man das? Also heute haben wir Satellitendaten, die die Erde komplett erfassen. Wir haben Wetterstationen, die das Wetter sehr genau oder die klimatischen Bedingungen sehr genau erfassen. Wir können frühere Aufzeichnungen mit Thermometern, die natürlich nicht die hohe Genauigkeit hatten, aber das berücksichtigt man dann, das kann man dann auch entsprechend korrigieren. Ansonsten nutzen wir andere Informationsquellen zur Temperatur oder dann entsprechend auch für die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre. Das eine sind also vor allen Dingen Baumringe kennt man zum Beispiel. Also man kann anhand von Baumringen erkennen, in die Vergangenheit schauend, wie weit oder wie schnell ist der die Pflanze gewachsen, der Baum gewachsen. Das hat auch halt was mit der Temperatur zu tun. Bei höheren Temperaturen können Pflanzen besser wachsen, auch an Fossilien, an Sedimentgestein. Man kann daran tatsächlich sehr genau die Temperaturen rückrechnen. Gleiches gilt für die Treibhausgaskonzentration. Wenn wir Eiskernbohrungen machen am Nordpol oder am Südpol, da ist halt immer noch Eis, was mehrere tausend Jahre alt ist. Da kann man dann anhand von Bohrungen dann in die Tiefe einmal bestimmen, wie alt ist diese Bohrung, diese C14-Methode, also ein Isotop, so eine Mutation des Kohlenstoffatoms. Kohlenstoff ist eigentlich C12, also hat 12 Protonen, Neutronen typischerweise, aber es gibt dann das C14, das ist auch ein sehr langlebiges Isotop im Fachbegriff, das aber also radioaktiv zerfällt mit einer sehr hohen Halbwertszeit. Und darüber kann man sehr genau das Alter bestimmen von pflanzlichen Bausteinen oder auch von der Atmosphäre. Also wie viel Kohlendioxid war in der Atmosphäre, also der Anteil von C14-Kohlenstoff, weil immer mal wieder so ein mutiertes Kohlenstoffatom in das Molekül eingebaut wurde. Und darüber kann man dann tatsächlich rückwirkend sehr genau die Konzentration des Kohlendioxids in der Atmosphäre bestimmen. Das heißt, wir sehen sehr genau, also das Holozän, das war also das Zeitalter, in dem wir Menschheit uns so ein bisschen entwickelt haben. Das war jetzt quasi dann das Zeitalter nach der letzten Eiszeit, die letzte Eiszeit angefangen. Ja, also das Maximum in Anführungszeichen, die minimale Temperatur haben wir vor ungefähr 20.000 Jahren gehabt. Da war es 4 Grad kälter als ja, nicht heute, das ist eigentlich schon falsch, sondern als dann der Referenzzeitraum vor der industriellen Entwicklung. Durch natürliche Effekte hat sich dann das Klima gewandelt. Das ist dann halt so ein kaskadierender Effekt, der dann auftreten kann. Das heißt also, wenn mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre kommt, haben wir eine Schutzschicht. Auch den Treibhauseffekt gucken wir uns dann in der nächsten Folge hierzu an und werden das mal diskutieren. Aber da hatten wir eine sehr niedrige CO2-Konzentration, also wenig Kohlendioxid, wenige weitere Gase in der Atmosphäre. Und da lag die Temperatur ungefähr knapp 4 Grad unter der, was wir als Referenztemperatur heute nehmen. Und dann seit ungefähr 10.000 Jahren sind die klimatischen Verhältnisse ziemlich stabil gewesen. Und was wir jetzt halt haben, ist eine sehr, sehr schnelle Temperaturänderung. Und auch das ist das Besondere eigentlich des aktuellen Klimawandels. Ja, Klima hat sich immer gewandelt, aber die Geschwindigkeit ist entscheidend. Wie schnell ändert sich das Klima? Denn diese bisherigen Klimaveränderungen waren alle auf Zeitskalen von mehreren tausend Jahren. Und dann ist auch die Natur in der Lage, sich anzupassen durch Mutationen, durch die natürliche Selektion. Das heißt, dass nur Darwin nannte das Survival of the Fittest. Das heißt also, dass die Pflanzen und die Tiere sich halt anpassen mussten durch genetische Veränderungen an die neuen Lebensverhältnisse. Wir haben auch Phasen gehabt, da war es deutlich wärmer. Also vor 50 Millionen Jahren, da waren es 12 Grad wärmer als heute. Da war die Erde komplett eisfrei. Also auch diese Phasen haben wir gehabt. Aber das dauert dann halt Jahrmillionen, bis sich dann diese Temperatur von plus 12, und das ist so das Höchste, was wir hatten. Wir hatten dann auch nochmal vor rund 500 Millionen Jahren, war es auch schon mal so warm. Wir haben auch schon mal vor 300 Millionen Jahren hatten wir auch schon wieder so eine Permafrostzeit gehabt. Da war es minus 4 Grad. Also das heißt, aber auch da 200 Millionen Jahre Abstand zwischen einer Heißzeit und einer Kaltzeit. Das sind Dimensionen, die wir heute als Menschheit ja gar nicht verstehen. Wir sind ja quasi ist ein Fingerschnipp als Zivilisation auf dieser Erde unterwegs. Und wir greifen jetzt ein in das Klima. Deswegen haben wir jetzt auch ein neues Zeitalter ausgerufen, weil der Mensch nun in das Ökosystem Erde tatsächlich eingreift. Also was heißt das jetzt bei den Temperaturen? Wir beobachten eine massive Änderung der Temperatur, verbunden mit einer entsprechenden Veränderung der Kohlendioxidkonzentration. Heute in der Folge wollen wir uns ja nur mit deren Beobachtung beschäftigen und die Erklärung dazu, die machen wir in der nächsten Folge. Kleiner Cliffhanger, kleiner Spannungsbogen, den wir jetzt aufbauen werden. Wir beobachten mal weiter. Also, Wir messen weitere Parameter des Ökosystems und stellen fest, ja, die Konzentration an Kohlendioxid in der Atmosphäre ist im Moment bei über 400 Parts per Million, also von einer Million Moleküle haben wir derzeit über, ja, wir sind schon fast bei 420 Molekülen Kohlendioxid, da kommen dann noch andere Spurengase dazu. Hauptbestandteil ist natürlich der Stickstoff in der Atmosphäre, der Sauerstoff, Argon und dann kommen schon die Spurengase. In den letzten rund 800.000 Jahren lag die Konzentration des Kohlendioxids immer zwischen 200 und höchstens 300 ppm. Also wir haben jetzt im Moment einen sehr starken Anstieg und auch da ist die Geschwindigkeit wieder entscheidend. Also kann jeder mal nachgucken, wie die CO2-Konzentration in seinem Geburtsjahr oder Geburtsmonat war. Wir beobachten da natürlich auch die jahreszeitlichen Schwankungen. Im Sommer ist die CO2-Konzentration, im Sommer in der nördlichen Hemisphäre, USA, Europa, Asien, dann ist die CO2-Konzentration immer etwas niedriger, weil einfach die Pflanzen das Kohlendioxid aus der Atmosphäre holen. In den Wintermonaten steigt dann die Kohlendioxidkonzentration wieder an. Also das ist auch eine weitere Beobachtung. Und wenn man dann mal, das lässt sich natürlich jetzt in dem Podcast schlecht zeigen, aber wenn man jetzt mal die CO2-Konzentration der letzten 800.000 Jahre über die Kurve der Temperatur legt, stellt man fest, die liegen fast perfekt übereinander. Das heißt, wir beobachten, wir haben noch nichts erklärt, sondern wir beobachten nur, scheinbar hängt die CO2-Konzentration und die Temperatur der Erde irgendwie miteinander zusammen. Das ist schon mal eine Erkenntnis, rein aus der Beobachtung aus den letzten 800.000 Jahren mit den Messfehlern, die wir machen, bei der CO2-Konzentration, bei den Temperaturen. Aber es gibt eine klare Korrelation. Das heißt also, wenn wir wissen wollen, hängen zwei Größen miteinander zusammen. Auch das kann man dann mathematisch, physikalisch dann bestimmen, diesen Grad der Korrelation, wie stark hängen die voneinander ab. Da stellen wir fest, das ist eine ganz starke Abhängigkeit. Gleiches gilt übrigens auch für die anderen Klimagase, die wir haben. Also das ist neben dem Kohlendioxid Methan, CH4. Auch da beobachten wir jetzt vor allem mit Beginn der industriellen Revolution einen Anstieg der Methankonzentration. Da sind wir aber dann nicht bei Parts per Million, sondern Parts per Billion. Das müssen wir aufpassen, Deutsch-Englisch. Also Billion im Englischen ist Milliarden im Deutschen. Heißt jetzt also, wir haben dann auf eine Milliarde Moleküle kommen ungefähr, ja, mittlerweile sind wir bei fast 2000 Methanmolekülen oder umgerechnet, also auf eine Million sind wir bei 2 Methanmolekülen. Und dann haben wir als drittes noch das Lachgas, das N2O. Auch da beobachten wir einen starken Anstieg in der Konzentration, ein weiteres wichtiges zentrales Klimagas. Was beobachten wir noch? Der Meeresspiegel steigt. Auch das können wir messen seit Ende des 19. Jahrhunderts mit hinreichend verlässlichen Daten. Also insbesondere die NASA bietet dort auch sehr transparent diese Daten an. Das ist wirklich, wirklich wunderbar. Wer sich dafür interessiert und ein bisschen mit diesen Daten auch mal spielen möchte, sich damit vielleicht ein bisschen auskennt, dem kann ich also einmal die Internetseite ourworldindata.org empfehlen, die also viele Daten zusammengestellt haben bei Our World in Data, die auch die ganzen Datenquellen angeben, die Daten auch bereitstellen zum Download. Ansonsten ist die NASA insbesondere eine sehr gute Quelle. Die haben nicht alle Daten top aufbereitet, da muss man manchmal noch ein bisschen nacharbeiten, aber das ist das, was man noch, was man halt beobachten kann und selber mal mit solchen Daten, wer mag, in Excel oder sonst mit einem anderen Tool spielen kann. Also, was beobachten wir? Wir beobachten, dass auch der Meeresspiegel steigt. Wie gesagt, nur Beobachtung. Das heißt also mit Beginn der Industrialisierung, mit dem Anstieg der Temperaturen, mit dem Schmelzen von Gletschern, mit dem Schmelzen des Eises, insbesondere in Grönland, also am Nordpol und in etwas geringerem Maße, also ungefähr nur die Hälfte in der Antarktis, beobachten wir, dass der Meeresspiegel steigt und zwar um ungefähr, ja, 3 bis 3,5 Millimeter pro Jahr. Da kann man sagen, jo, das ist ja nichts. Also 3 Millimeter im Jahr, das soll uns jetzt ja nicht groß interessieren. Das ist auch richtig. Da kann man auch entsprechend gegensteuern, wenn wir halt also alle einmal im Jahrzehnt um 3 Zentimeter Anstieg des Meeresspiegels haben. Aber man darf nicht vergessen, es ist halt ein sehr träges System, es steigt kontinuierlich und das Problem sind halt nicht die Normalbedingungen mit Ebbe und Flut auf der Erde, sondern wenn wir dann Sturmfluten haben, denn wenn der Meeresspiegel schon ein höheres Niveau hat, kommen die Deiche viel stärker unter Druck, sodass es dann einfach stärker zu Überflutungen kommen kann. Was wir jetzt auch noch beobachten, und das ist dann schon ein bisschen eingehend in die Physik, dass die Menge an Wärme, die aufgenommen wird von dem Ökosystem Erde, sich unterschiedlich verteilt. Also was haben wir? Wir haben also die insbesondere natürlich die Landmasse, die Atmosphäre, das Eis und die Meere, also die Ozeane, weil die Erde zu 70% aus Wasser besteht, oder die Erdoberfläche, so etwas genauer. Und was wir beobachten, ist, dass tatsächlich die Landmassen und die Atmosphäre nur einen ganz kleinen Teil der Wärme, die zusätzlich in dem System jetzt vorherrscht, denn wir kennen das ja, Wärme muss ja hin, irgendwo hin. Wir haben die Energieerhaltung, also wenn wir so ein bisschen die physikalische Brille schon mal aufsetzen, in Vorbereitung auf die nächste Folge. Also die Landmasse der Atmosphäre, insbesondere als Gas, kann gar nicht so viel Energie aufnehmen. Die meiste Energie, und das sind ungefähr 90% der Wärmeenergie, geht in die Ozeane. Und zwar unterteilt nochmal in die oberen Schichten, das ist so typischerweise bis 700 Meter Wassertiefe, und dann nochmal die Tiefsee ab 700 Meter. Und was wir beobachten, ist, dass hauptsächlich, das ist so ungefähr 50% der zusätzlichen Wärme, die wir jetzt im Ökosystem Erde haben, durch die Veränderung des Klimas in die oberen Wasserschichten geht. Klar, Wasser ist halt eine Flüssigkeit, sehr dankbarer Energieträger, deswegen nutzen wir Wasser ja auch in Dampfkraftwerken, also Kohle- oder Kernkraftwerken, als Energieträger, um dann damit Turbinen anzutreiben, indem wir das Wasser erhitzen, verdampfen und dann damit mit diesem heißen Dampf dann eine Turbine antreiben. Ist auch ein ungefährlicher Stoff. Dennoch, er kann halt sehr viel Energie aufnehmen, vor allem vielleicht zu einem Gas wie der Atmosphäre. Und auch das ist eine Beobachtung, das haben wir jetzt dieses Jahr, ist das schon durch die Presse gegangen, dass dass die Weltmeere in diesem Jahr insbesondere sehr, sehr warm sind, was andere Auswirkungen noch hat, also wärmeres Wasser verdunstet stärker und so weiter. Aber da gehen wir dann nochmal in der dritten Folge ein, wenn wir uns dann mit den Folgen des aktuellen Klimawandels beschäftigen werden. Jetzt kann man noch sagen, ja, also das mag ja hier mit dem Kohlendioxid und der Temperatur mag ja sein, aber was ist mit der Sonne? Also die ist ja unsere Energiequelle, 150 Millionen Kilometer weg. Die ändert auch ihre Strahlungsstärke. Das ist so typischerweise so ein 14-Jahres-Rhythmus, den man beobachtet mit diesen Sonnenflecken, die man tatsächlich dann auch sehen kann. Jetzt nicht selber mit dem Fernglas reingucken. Das sollte man tun, nicht so unterlassen, wenn man sein Augenlicht noch ein wenig erhalten möchte. Aber eben durch indirekte Beobachtung sehen wir natürlich dann diese Sonnenflecken, die dann auf der äußersten Gasschicht der Sonne entstehen, also die dann für eine hohe Sonnenaktivität oder auf eine hohe Sonnenaktivität hindeuten. Naja, und die, da wird auch immer gerne behauptet, ja, die Sonne ist ja da schuld, jetzt ist sie besonders aktiv. Nee, ist sie im Moment nicht. Wir haben gerade jetzt eigentlich eher eine Phase, in der die Sonne etwas ruhiger sich verhält. Das heißt, die Beobachtung, die wir in den letzten 50 Jahren machen, mit dem Anstieg der Temperatur und auch dem Anstieg der Kohlendioxidkonzentration, die Sonne bleibt weiter bei ihrem typischen Zyklus. Also das lässt sich damit nicht erklären. Also auch, dass sich jetzt der Abstand Erde-Sonne, auch der ist nicht konstant, sondern verändert sich über die Jahrmillionen, weil es halt dann doch ein etwas diffizileres mechanisches System ist zwischen Erde, Sonne oder den Planeten und der Sonne. Das ist aber nicht der Grund für die Temperaturerhöhung. Das kann man eigentlich sehr genau erkennen, wenn man da mal solche Korrelationsdiagramme sich anguckt, stellt man fest, also die Sonnenflecken und damit die Sonnenaktivität hat nichts mit der Temperaturerhöhung zu tun, ganz im Gegenteil. Bei der Kohlendioxidkonzentration sieht es schon komplett anders aus. Was heißt das jetzt? Also, wir haben jetzt ganz viele unterschiedliche Beobachtungen gemacht. Wir sehen auch, dass wir sehr viel Treibhausgase emittieren. Auch da bedauerlicherweise sind wir weiterhin sehr aktiv global. Die Länder der Welt emittieren immer mehr. Die USA und China allen voran. Wir in Deutschland sind, was die kumulierten Emissionen angeht, immerhin auf Platz 4. Wir sind jetzt im Moment immer noch unter den Top 10, was die jährlichen Emissionen angeht. Und China wird also die USA, was die kumulierten Emissionen angeht, auch bald überholt haben. Im Moment, wie gesagt, schon Platz 1. Das darf man halt nicht unterschätzen bei einer industriellen Entwicklung. Also China emittiert im Moment rund, das sind so 11,5 Milliarden Tonnen CO2. Das ist so knapp ein Drittel. Die USA sind bei der Hälfte, die sind bei 5 Milliarden Tonnen. Das ist schon ein eklatanter Unterschied. Und damit hat China auf jeden Fall auch eine Verpflichtung und eine Verantwortung beim Klimawandel mitzuwirken, unabhängig jetzt von industriellen Entwicklungen, die immer noch vollziehen. Aber grundsätzlich beobachten wir weltweit, wir haben immer noch weiter sehr, sehr, sehr hohe Treibhausgasemissionen. Wir haben noch lange den Peak nicht erreicht, also das Maximum, dass es jetzt mal irgendwann runtergeht. Wir haben eine Delle gehabt jetzt während der Corona-Zeit, sind jetzt aber wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Das war auch wirklich nur 2020 und werden jetzt weiter raufgehen. Auch das ist nicht zu erwarten, dass wir 2023 dort runtergehen. Erstmal ist Beobachtung. Diese Gase gehen in die Atmosphäre, die tragen dazu bei, dass sich das Ökosystem Erde weiter erwärmt, mit den Folgen, die dann daraus resultieren. Also aus der reinen Beobachtung, kurzfristig sehr lokal begrenzt, nur der Blick auf Deutschland, stellen wir uns, ja, verändert sich was, aber das ist noch kein Klimawandel, das muss überregional sein, darf nicht nur einen Teil der Erde betreffen, sondern es muss alle Teile der Erde betreffen. Das beobachten wir. Und es muss über einen längeren Zeitraum passieren. Auch das beobachten wir. Also mit das 30-jährige Mittel stellen wir fest, im Moment verändert sich sehr, sehr viel. Und das ist dann das Thema in der nächsten Folge. Also nächste Woche sind wir dann wieder zusammen mit Christian Kamlort. Und wenn wir dann wieder zusammenkommen, alleine, dann gucken wir uns dann die Physik dahinter an. Das ist Grundverständnis gar nicht so wild. Da kann man ein paar Dinge eigentlich schon sehr schön verstehen, warum CO2 ein Klimagas sein muss und warum es Sauerstoff und Stickstoff nicht sind und dass auch eine kleine Konzentration schon ausreicht und was das mit dem Ökosystem Erde dann entsprechend macht. Wie Klimamodelle funktionieren, auch das werden wir uns dann angucken. Und dann in der dritten Folge dieser kleinen Reihe dann mal der Ausblick in die Zukunft. Was sagen die Klimasimulationen, die Klimamodelle, die sehr hohe Genauigkeit haben? Wo geht es bei den Kipppunkten hin? Also der unwiederbringlichen Veränderung von Elementen im Ökosystem, die wir einfach auf Jahrzehnte, Jahrhunderte nicht wieder zurückdrehen können. Was erwarten wir da? Was ist der Stand der Forschung? Um dann nach diesen drei Folgen mal so ein Fazit zu ziehen. Wo geht die Reise hin? Schaffen wir das? Oder droht uns als Menschheit die Apokalypse? Wie können wir die noch verhindern? Nächste Woche dann wieder eine Folge gemeinsam mit Christian Kamlort. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.